Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Erneuerbar, dem Podcast, bei dem wir über aktuelle Themen und Meldungen aus dem Bereich Elektromobilität und erneuerbare Energien sprechen. Mein Name ist Thorsten Sobe, ich bin der Gründer von Elbwire und freue mich ganz besonders auf unseren heutigen Gast. Er ist Co-Gründer und Geschäftsführer von 800 Volt Technologies, der Firma hinter der Pump-Lade-App, da werden wir später noch mehr drüber sprechen. Außerdem war er vorher Vice President bei HERE, CTO bei Car2Go und in verschiedenen Stationen bei Daimler aktiv. Das heißt, er hat das ganze Thema neue Mobilität schon einmal durchgespielt. Herzlich willkommen, Helmut Ritzer, schön, dass du da bist.
Danke, Thorsten, für die Einladung. Freut mich sehr, an deinem neuen Format hier teilnehmen zu können. Und ja, ich bin auf die Fragen und Themen gespannt.
Habe ich bei der Einführung irgendwas Wichtiges vergessen? Ich habe mir die Daten aus LinkedIn rausgezogen und da steht schon viel drin, aber...
Ich glaube, wir kommen über die verschiedensten Themen, kommen wir immer wieder mal auf die Historie zurück. Vielleicht noch als Hintergrund, ich bin ausgebildeter Informatiker und seit der Digitalisierung eigentlich in dem Thema drin. Und von daher sehr spannende Zeit für Informatiker und alle, die irgendwas mit Energie und Mobilität zu tun haben.
Ja, definitiv. Und wie es in der Bar üblich ist, haben wir natürlich auch Getränke dabei. Deswegen würde ich erstmal direkt anstoßen. Prost.
Prost. Mojito hier, alkoholfrei.
Ich bin beim Espresso. Und dann kann es ja auch direkt losgehen.
Markt und Meinung. Alles, was die Branche bewegt. Von Zahlen über Zuschüsse bis zu Zwischentönen.
Und da würde ich mit dem ersten Thema starten, das eigentlich gleich beide Megatrends Elektrifizierung und autonomes Fahren zusammenbringt. Electrive berichtet, Hamburg bereitet sich auf Start autonomer Shuttles vor. Und zwar geht es da um ein Projekt namens Alike, bei dem die Hamburger Hochbahn, Holon, die VW-Tochter Moja und weitere Partner rund 20 autonome E-Shuttles in der Hansestadt erproben wollen. Und das Spannende aus meiner Sicht ist vor allem, dass jetzt auch die Ladeinfrastruktur dafür gebaut werden soll, weil durch das autonome Fahren sich natürlich auch Anforderungen an die Ladeinfrastruktur geben und wird dann gleich mit dem ganz großen Bild anfangen. Ist das jetzt der Durchbruch für das autonome Fahren und welchen Einfluss hat das auf die Ladeinfrastruktur? Ist das Ganze, was wir bisher haben mit Ladekarten, Ladehubs, ist das überhaupt noch notwendig oder ist das jetzt ein richtiger Gamechanger und wir müssen das ganze Thema nochmal überdenken? Zum Anfang eine einfache Frage.
Also das Projekt verbindet natürlich die verschiedensten Themen, also mal angefangen vom autonomen Fahren über Mobilitätsdienstleistungen und dann am Ende natürlich auch die Ladeinfrastruktur. Ich muss schon gleich einen Schwenk zu Car2Go machen. Das war damals das Projekt, in dem ich Teil sein durfte. Auch damals war das Thema Ladeinfrastruktur schon ein riesen Problemfeld, würde ich mal sagen. Wir haben damals komplette elektrische Flotten betrieben in Stuttgart, in Amsterdam und Smarts waren das damals mit einer eingeschränkten Reichweite, und, vor allem im Winter.
Und 22 kW Schnellladern hießen die damals.
Genau, genau. Typ 2 Stecker, Mennekes, war damals brandneu. Und damals war das schon ein Thema. Wie kriegst du eine Flotte, die tagsüber von Kunden genutzt wird, über Nacht aufgeladen und möglichst so, dass die Kunden nichts davon mitbekommen? Es gab damals schon, ähnlich wie das jetzt hier auch bei Alike geplant ist, zum Beispiel in Mailand war es so, dass es ein Ladehub gab, wo die Fahrzeuge nachts vom Serviceteam eingesammelt wurden und dann aufgeladen wurden. Jetzt mit autonomen Shuttles ist es natürlich wesentlich einfacher, weil die Fahrzeuge kommen an ihre Ladestelle und jetzt brauchst du nur noch einen automatischen Roboter, der die Stecker einsteckt. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass das Thema Elektrifizierung Teil jegliches Mobilitätsdienstes der Zukunft sein wird. Ja. Das heißt, das Thema Ladeinfrastruktur ist essentiell. Depotladen, wie man heute so schön sagt, genau. Das ist auch im Lkw-Bereich ein Riesenthema. Und tatsächlich auch im Lkw-Bereich ist es so, dass wahrscheinlich über 90% der Ladevorgänge an Depots stattfinden werden und nicht in der Öffentlichkeit. Ja. Natürlich hast du auch noch auf Transitstrecken die Notwendigkeit, dort aufzuladen, aber bei Verteilverkehr und allem, was sich irgendwie im LKW-Bereich tut, passiert das im Depot. Und das heißt, diese Depots müssen natürlich auf die Bedürfnisse ausgerichtet sein, sowohl was die Anzahl der Ladepunkte betrifft, als auch die Anbindung ans Netz, was natürlich bei einem kleineren Fahrzeug, wie das jetzt im Fall von der Like ist, nicht so schwierig ist. Bei LKWs natürlich eine hohe Netzanschlussleistung bedingt.
Ja, aber ich glaube, es wird auch ein sehr spannendes Thema, was du auch gerade gesagt hast mit den Hubs. Es wird ja dann die Auslastung oder das ganze Ladekonzept so ein bisschen in Frage stellen. Jetzt ist man gewohnt, man kann an der Straße laden, auf 22 kW, wo der dann ein paar Stunden lädt, oder an den Autobahnen, wo dann nur wirklich zu den Stoßzeiten auch viel los ist. In diesen Hubs kann natürlich viel effizienter geladen werden. Und wenn dann noch die Fahrzeuge autonom dahin fahren und sich dann, wie du sagst, mit einem Laderoboter angeschlossen, also geladen werden und dann wieder direkt losfahren, sobald sie voll sind. Das wird natürlich die Auslastung der Ladestationen enorm erhöhen, was für das ganze Thema und dann auch wieder die Kosten relevant ist. Deswegen bin ich da sehr gespannt, auch wenn das jetzt erstmal ein Testprojekt ist oder ein Test für die Technik, bin ich sehr gespannt, dass durch solche Sachen das halt wirklich erprobt werden kann. Und auch für unser gemeinsames Thema, ich meine, du hast es schon erwähnt, Car2Go, das ist auch das, woher wir uns kennen. Da haben wir gleichzeitig bei Car2Go zusammengearbeitet, das ganze Thema Shared Mobility, was ja auch wieder ein sehr nachhaltiges ist, wenn nicht jeder ein einzelnes Fahrzeug fährt, was dann 23 Stunden steht und eine Stunde gefahren wird, sondern mehrere Personen ein Fahrzeug am Tag nutzen. Es wird auch das Stichwort Pooling erwähnt, dass mehrere Personen gleichzeitig in einem Fahrzeug sitzen. Ja, das wird sehr spannend. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Das war früher der Hype Shared Mobility. Dann wurde es wieder ein bisschen Richtung Marken und man muss wieder verschiedene Luxusstrategien wurden ausgerufen. Ja, ich weiß nicht, wie stehst du aktuell zu dem Thema? Wird das wiederkommen durch das Thema autonome Fahren oder wie siehst du die Entwicklung?
Also ich beschäftige mich mit dem Thema oder habe mich schon damals zu Car2Go-Zeiten mit dem Thema beschäftigt. Das war unter anderem auch ein Projekt, was wir damals im Konzern zusammen mit der Fahrzeugentwicklung gemacht hatten. Das wurde bei Mercedes wieder eingestellt, wie so viele Themen, die zukunftsorientiert waren. Aber was man inzwischen sieht und einfach mal um einen Vergleich bei Waymo, die ja der größte Anbieter sind von autonomen Fahrzeugen aktuell oder Mobilitätsservice, das mit autonomen Fahrzeugen arbeitet. Wir haben aktuell, wenn mich nicht alles täuscht, 250.000 Fahrten pro Woche. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In Summe, glaube ich, 10 Millionen gemacht, seit sie unterwegs sind. Die sind allerdings auch schon seit 2016 unterwegs mit den Shuttle Service. Und das sind, wenn ich es mal überschlage, 24 Trips pro Fahrzeug pro Tag. Bei einer Flotte von 1500 autonomen Fahrzeugen. Und wenn ich das mal wiederum mit Taxi vergleiche, ich habe jetzt keine Vergleichszahlen. Ich weiß, dass in Berlin ein Taxi im Durchschnitt 150 Kilometer am Tag fährt. 10 Kilometer pro Trip, 15 Trips. Also das ist schon erheblich. Ja. Jetzt sind die Fahrzeuge natürlich sehr teuer. Das ist noch nicht profitabel. Aber was man, glaube ich, sehen kann, ist, dass die Nutzung inzwischen in den vier Standorten, die Waymo bedient in den USA, ich würde mal sagen, das ist akzeptiert. Die Kunden nutzen das. Ansonsten würden dort keine 24 Fahrten pro Fahrzeug pro Tag zustande kommen. Wohlgemerkt über 24 Stunden. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Fahrzeuge jetzt zwischen 11 Uhr und morgens 6, 7 Uhr jetzt auch nicht riesig ausgelastet sind.
Ja, ich bin sehr gespannt. Das soll ja auch schon laut dem Bericht Ende des Jahres damit losgehen mit 20 Fahrzeugen. Das ist eine kleinere Zahl, aber ein guter Anfang. Und freue mich auch, dass das in meinem Wohnort Hamburg hier gleich stattfindet. Da werde ich in ein paar Monaten testen und davon berichten. Ich bin wirklich gespannt. Und dann würde ich auch gleich zur nächsten Meldung kommen. Ein bisschen anderes Thema. Und zwar geht es aber um eine erfolgreiche Nachricht aus deutscher Sicht. Und zwar berichtet der Spiegel: Trotz Rückstand, E-Auto-Käufer im Ausland vertrauen deutschen Marken. Und dabei geht es um eine Befragung, die von Bearing Point in USA, China, Frankreich und Deutschland durchgeführt wurde. Und die Quintessenz ist eigentlich, dass die deutschen Hersteller durch das Image auch bei der Elektrifizierung profitieren, das sie vorher durch die Verbrenner aufgebaut haben. Ist das jetzt die Rettung für die deutsche Automobilbranche, nachdem die Elektromobilität, ich formuliere es mal vorsichtig, wo die nicht immer ganz vorne damit dabei waren, ist das jetzt das Thema Qualität und Vertrauen, ist das jetzt der rettende Anker?
Ja, wenn es so einfach wäre, dann müssten sich die OEMs, glaube ich, keine Sorgen machen. Also die Studie ist ja nicht sehr aufschlussreich hinsichtlich, wer wurde da befragt. Also wir wissen ja alle, dass der kommerzielle Pkw-Markt sehr stark durch gewerbliche Käufer geprägt ist. Also ich glaube, ein Drittel der Neuanschaffungen sind Privatleute. Und zwei Drittel sind kommerzielle Käufer, das heißt Fahrzeugflotten in jeglicher Form.
Ja.
Was jetzt quasi so eine Studie und eine Aussage auf den Fahrzeughauf als Rückschluss zulässt, ist natürlich schwierig zu sagen. Aber mit Sicherheit hat die klassische Automobilindustrie und da insbesondere die deutschen Hersteller natürlich einen Fund, in dem sie eine Marke aufgebaut haben, eine Historie aufgebaut haben, die Käufer, auch wenn sie heute noch keine Elektrofahrzeuge haben, sicherlich in der Kaufentscheidung mit einfließen lassen. Allerdings, wie wir alle wissen, sind Elektrofahrzeuge doch noch etwas anders. Und man sieht, je nach Markt, in dem man reinguckt, dass die Kaufentscheidungen dann doch unterschiedlich sind. Und insbesondere in China, ja, dort andere Kriterien wesentlich stärker tragen. Ich glaube, dieses Vertrauenskriterium, das hat nur ungefähr 56 bis 65% an Gewicht bei der Kaufentscheidung. Da sind andere Kriterien noch wesentlich entscheidender bei Elektrofahrzeugen. Von daher ist, denke ich, das nicht die Antwort auf die Probleme, sondern es ist ein Vorteil, den die deutschen OEMs haben, um sich im Wettbewerb zu behaupten.
Ja, so sehe ich es auch. Also ein guter Vorteil, den sie haben. Sie müssen ihn nutzen. Und jetzt das Thema Vertrauen, gute Qualität. Und ich meine, da sind die deutschen Hersteller auch vorne bei der Federung und Verarbeitung. Da gibt es halt auch noch Vorteile. Und wenn man das dann mit der neuen Technologie, also so neu ist die Elektromobilität jetzt auch nicht mehr, aber mit den neueren Technologien und dann Digitalisierung würde ich da jetzt auch mal zuzählen als ein großes Thema bei den Autos. Wenn man das gut kombiniert, dann haben sie immer noch ein Markenimage, einen Vorteil technologisch und von der Marke her, den sie nutzen müssen. Aber ja, das wird spannend sein zu sehen, wie sich das entwickelt. Und genau, du hast auch China angesprochen. Da finde ich auch interessant, dass BYD auch in dieser Qualität ganz vorne ist, sogar vor Tesla, also oder beziehungsweise Tesla dann auch noch deutlich vor den deutschen Herstellern. In den USA Honda ganz vorne ist, was mich auch überrascht. Ich habe nicht viele Berührungspunkte zu Honda, aber hätte ich jetzt nicht ganz vorne vermutet. Und dann in Europa, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, dann die deutschen Hersteller, die da ganz vorne sind. Also es ist ein gutes Fund, wie du es genannt hast, aber es kann sich auch was ändern durch neue Marken. Ich glaube, BYD baut auch noch nicht so lange Elektroautos und hat auch mit Nicht-Elektroautos angefangen, obwohl sie ein Batteriehersteller sind. Und Tesla, brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, das kennt inzwischen jeder. Aber ja, da wird sich einiges tun.
Ja, vielleicht noch ein Kommentar. Wir sind auch, glaube ich, jetzt an einem Punkt angelangt, wo, wenn man die typischen Käuferschichten sich anguckt bei neuen Produkten, die auf den Markt kommen, reden wir ja am Anfang von den Innovatoren, die erstmal die Fahrzeuge oder Produkte kaufen, dann die Early Adopter, die sozusagen risikobereit sind in bestimmten Themen und auch gerne was wagen. Und jetzt stehen wir eigentlich vor dem Punkt, schafft es diese Welle von diesen Early Adopters zu den Early Majority Käufern? Und da wiederum mit der Aussage hinsichtlich des Vertrauens, das sind Kundengruppen, die weniger risikobereit sind und sehr viel stärker auf Image und auf Brand Loyalty sozusagen achten. Insofern, glaube ich, wird sich auf jeden Fall was verändern bei den Käufern. Und das, was wir bisher gesehen haben, die innovativen Leute, die alles mitmachen, die spielen dann umso weniger eine Rolle. Ja. Und es kommen eher die kritischeren Kundengruppen zum Tragen.
Ja, hoffen wir das Beste für die deutschen Automobilsteller. Wird spannend.
Absolut.
Und dann kommen wir auch zum nächsten Thema. Und ich glaube, da bist du dann wirklich der ideale Experte für das Thema. Eine sehr erfreuliche Meldung aus Ecomento. Und da heißt es, Europa erreicht laut ICC-Auswertung 1 Million öffentliche Ladepunkte, was rund 500.000 mehr ist als noch Ende letzten Jahres. Dann wäre die Frage, ja, habt ihr die alle in eurer App drin? Und vielleicht kannst du auch kurz erklären, was ihr denn überhaupt bei Pump macht. Der eine oder andere kennt es bestimmt. Ich habe sie selber auch, die App auf meinem Handy. Aber das kannst du besser erzählen, was ihr denn bei Pump überhaupt macht und wofür man das braucht und wofür, wie viele Ladestationen braucht man denn?
Ja, was machen wir bei Pump? Gestartet sind wir tatsächlich mit unserer Pump-App. Eine App, die zu Beginn das Problem adressiert hat, Reichweitenangst, wie komme ich von A nach B, wie finde ich eine Ladestation auf meiner Route, und wir haben dort im Prinzip versucht, diese Ladeangst den Kunden und Kundinnen zu nehmen. Machen wir immer noch, sind aber inzwischen insbesondere im Thema Management von Ladestationen, Abrechnung, die ja Aufbau von Ladehubs, die ganze Software, die dazu notwendig ist. Das ist eigentlich das Thema, um das wir uns inzwischen kümmern. Die App gibt es natürlich weiterhin und wir gucken natürlich auch weiterhin auf den Lademarkt. Das wird auch, glaube ich, bei einem anderen Thema, was du, glaube ich, noch ansprechen wirst, noch ganz interessant, wo es um das Thema Ladepreise geht. Kommen wir aber später dazu. Was jetzt die Meldung betrifft, mich überrascht die natürlich nicht.
Würde mich auch wundern, ja.
Ich beobachte oder wir beobachten natürlich den Ladeinfrastrukturmarkt sehr intensiv. Es war bis letztes Jahr eine Annahme auch bei den Kunden, dass es zu wenig Ladeinfrastruktur gibt. Das war auch tatsächlich bis, ich würde mal sagen, Anfang 2024 ein Thema. Insbesondere auf der Fernstrecke nicht viele Optionen da waren. In den Städten muss man sehr spezifisch reingucken, welchen Ballungsraum man sich anguckt. Da gibt es durchaus immer noch Herausforderungen. Und auch innerhalb von Deutschland Regionen, wo der Ausbau noch stockt. Aber in Summe ist es, glaube ich, so, dass die Entschuldigung, es gibt nicht genug Ladestationen und deswegen fahre ich nicht elektrisch, inzwischen für die Mehrheit derjenigen, die Fernstrecke fahren, kein Thema ist. Für jemanden, der eine Wallbox sich installieren kann, sowieso nicht. Und in den Städten der Ausbau natürlich auch stetig zunimmt. Und im Gegenteil zu den Nutzern der Ladeinfrastruktur haben die Betreiber aktuell ein Problem, dass insbesondere die teuren Ladehubs, die errichtet wurden, im letzten Jahr die Auslastung runtergegangen ist, weil die Fahrzeugverkäufe 2024, wie wir alle wissen, nicht mehr so waren, wie sie die Jahre zuvor waren. Und das heißt, die Anbieter sind jetzt gerade vor der Welle, wie man so schön sagt. Das heißt, die gucken gerade, wie kriegen sie die Auslastung hochgefahren, bessere Preise, bessere Ladestationen, höhere Standortqualität. Aber es muss natürlich irgendwie zusammenspielen. Das heißt, nur wenn die Nutzung steigt, wird der Ausbau auch weitergehen. Und das darf halt nicht so ein Henne-Ei-Problem werden, wo der eine immer auf den anderen wartet.
Und das sieht man ja auch an den Werten aus Norwegen. Ich meine, da gibt es sehr viele Elektrofahrzeuge und trotzdem haben sie die größte Dichte von Ladepunkten pro 1000 Einwohnern. In Zahlen sind das 46 Ladepunkte pro 1000 Fahrzeuge in Norwegen und in.
Absolut.
Im Durchschnitt in Europa sind es 7,2, die ja mindestens 22 kW Leistung haben. Es gibt natürlich auch Länder wie Spanien, Italien, die bei 3 liegen. Aber ja, das ist ein interessanter Punkt, den du da sagst, ist dieses Henne-Ei-Problem und immer die Welle. Mal ist es der eine, geht in Vorleistung, dann ist der andere, zieht nach oder überholt dann, also die Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur. Das ist ja spannend, aber wie viel brauchen wir denn? Sind die 46, die wir in Norwegen haben, brauchen wir die, damit es wirklich kein Problem mehr gibt? Also Norwegen, die sich mit dem Thema beschäftigen, wissen, dass Norwegen das Vorreiterland ist und der Primus, bei dem inzwischen, ich weiß nicht die Zahlen aus dem Kopf, aber ich glaube über 95% der Neuzulassungen elektrisch sind.
Ja.
Brauchen wir dann auch diese 46 Ladepunkte pro 1000, was ja noch ein große Spanne zu den jetzigen 7,2 sind? Oder wo sollte sich das einpendeln, damit es gut funktioniert und das Thema Ladeangst wirklich keine Ausrede mehr ist?
Ja, diese Statistiken, die sind immer schwierig zu interpretieren. Also ob ich das jetzt pro Fahrzeug mache. Es gibt andere Statistiken, die reden von durchschnittlicher Ladeleistung, die zur Verfügung steht.
Okay.
Ist immer schwierig, mit solchen Zahlen zu arbeiten, weil sie reflektieren meistens nicht die jeweilige Situation, die Elektrofahrer oder eine Elektrofahrerin in ihrem speziellen Beispiel hat. Die Unterschiede zwischen Stadt und Land auf der Fernstrecke. Und ich glaube, an der Stelle wird es auch Unterschiede je nach Land geben, einfach weil die Gegebenheiten anders sind. Also nimm ein großflächiges Land wie USA, völlig andere Situation. Du wirst nicht mit den gleichen KPIs und mit den gleichen Zahlen in den unterschiedlichen Ländern arbeiten können. Was auf jeden Fall ein Problem sein wird und die Lösung sehe ich auch noch nicht, ist tatsächlich, was Mieter oder Bewohner von Mietwohnungen in der Stadt anbelangt. Dort gibt es die unterschiedlichsten Ansätze, wie das Problem zu lösen ist. Es wird viel ausprobiert mit Ladehubs, mit beim Einkaufen laden. An der Stelle sehe ich noch nicht, wo die Reise am Ende hingeht. Was klar sein wird, sieht jeder, der sich in seiner Mietwohnung in der Tiefgarage eine Ladestation leisten kann oder wo das technisch möglich ist. Das wird passieren. Dort wird auch der größte Zubau sein in den nächsten Jahren, weil du wirst auf der Fernstrecke wirst du mit strategisch platzierten großen Ladehubs wirst du im Prinzip den kompletten Verkehr abdecken können und die kannst du auch nach und nach zubauen und kannst sozusagen dich an den Fahrzeugströmen dort orientieren. Aber sobald es kleinteilig wird, ist es halt schwierig, mit Standardlösungen zu kommen. Und an der Stelle ist jeder gefordert, der Arbeitgeber, die Immobiliengesellschaften und natürlich auch die Privatnutzer, die gucken, dass sie privat eine Ladestation errichten. Also alle sind gefordert und es wird mit Sicherheit weiterhin eine Lernkurve sein.
Ja, ich finde, das ist ein guter Meilenstein, diese 1 Million. Dass wir den jetzt erreicht haben, auch so für die Außendarstellung. Gefällt mir gut, was du angesprochen hast. Dieses Thema Ladeangst sollte kein Grund mehr sein, wenn höchstens eine Ausrede, wenn man es nicht in dem wie angeführt wird. Aber eigentlich zählt sie nicht. In Europa sollte das kein Thema mehr sein. Und du hast gerade auch schon angesprochen, das ist gerade Überleitung zum nächsten Thema. Chip schreibt, unterwegs günstig laden, privater Stromvertrag greift jetzt auch an Ladesäule. Und da geht es um ein Projekt von Banula, einem Projekt, das für barrierefreie und nutzerfreundliche Lademöglichkeiten steht. Dabei geht es darum, dass man seinen privaten Stromtarif auch mit an die Ladesäule nehmen kann. Jetzt habe ich auf meinem Handy über 10 Lade-Apps. Kann ich die jetzt alle löschen? Und außer der Pump-App natürlich. Wie stehst du dazu? Ist das jetzt nur ein Projekt oder ist das wirklich jetzt die Richtung für die nächste Zeit?
Ja, viel hilft viel. Es ist, ich glaube, ein Schritt zurückgehen hilft da. Wir sehen gerade im Markt einen großen Unmut bei allen, die auf Elektromobilität gewechselt sind, dass die Ladepreise gefühlt zu hoch sind. Und ich sage bewusst gefühlt, weil lass uns da mal reingucken. Dieses Projekt, von dem du sprichst, ist ein weiteres Mittel oder ein weiteres Tool in der Toolbox, um irgendwie den Ladepreis nach unten zu bringen. Also irgendwie ist ja die Idee oder man liest aus der Nachricht, okay, ich habe zu Hause einen günstigen Stromtarif, keine Ahnung, 35 Cent. Jetzt gehe ich an eine x-beliebige Ladestation, lade dort und lade dort für 35 Cent.
Ja.
Also das suggeriert ja diese Meldung. Das ist leider nicht so. Und es liegt nicht daran, dass ich jetzt den Tarif, meinen Hausstromtarif mitnehme, sondern es liegt an ganz unterschiedlichen Dingen. Wenn man sich mal überlegt, was ist denn der Ladepreis, den ich an der Ladestation, egal ob das jetzt ein Schnelllader oder ein Langsamlader ist, wie setzt der sich denn am Ende zusammen? Wer verdient dort und was sind die Anteile? Die Energiebeschaffungskosten, also im Prinzip der Strompreis, macht ungefähr, je nachdem, wo ich bin und so weiter, welcher Anbieter, 30-50% vom Preis aus, den ich an der Ladestation bezahlen muss. Das heißt, da ist noch eine ganze Menge mehr. Da sind Netzentgelte zu zahlen, da sind Steuern, Umlagen, Stromsteuer, Konzessionsabgabe, you name it. Macht ungefähr 20-30% aus. So, und dann hat irgendjemand diese Ladestation gebaut und wir wissen...
Du hast gerade erwähnt, auch die stehen aktuell, die sind Vorleistungen gegangen, die haben es auch finanziell nicht immer einfach.
Exakt. Und bei einer AC-Ladestation ist es noch relativ wenig, aber ein Schnelllader, ein HPC, bist du mal locker im fünfstelligen Bereich. Und jetzt stellen wir 10 von diesen Dingern dorthin. Also Betriebskosten, Infrastruktur 10-20%. So, und dann will der Anbieter noch was verdienen. Eine Marge 15%. So, und dieses Projekt hat jetzt einen Impact auf die Energiebeschaffungskosten. Das heißt, ich würde meinen Strompreis dort mitbringen. Der ist dann vielleicht ein paar Cent günstiger als das, was der CPO, also der Anbieter der Ladestation, bei seinem Energielieferanten bekommt. Und das reißt meines Erachtens das nicht raus. Also ja. An der Stelle habe ich dann zwar am Ende eine bessere Transparenz, was die Energiekosten betrifft, aber was ja auch passieren wird, ist, du wirst an dieser Ladestation zwar dann nicht mehr den Strom zahlen, aber du wirst dann eine Durchleitungsgebühr bezahlen, dass der Strom sozusagen an dieser Ladestation geladen werden konnte.
Ja, okay.
Und die ist dann wiederum vom CPO bestimmt.
Ja.
Also an der Stelle, glaube ich, beißt sich das Ganze in den Schwanz und okay. Ich sehe nicht, wie das Problem lösen soll, dass die Preise zu hoch sind. Das ist sicherlich eine interessante Möglichkeit, sozusagen eine weitere Abrechnungsart zu machen. Bei dem Deutschlandnetz, was für Divitrax ausgeschrieben wird, ist es neben Ad-Hoc-Laden und Roaming die dritte Möglichkeit, wie quasi bezahlt wird an der Ladestation. Tatsächlich dieses Durchleitungsmodell. Aber es müssen dazu noch einige Dinge gemacht werden. Es muss geguckt werden, ja, wie messe ich denn diesen Strom und wie bilanziere ich den, um ihn dann von einem anderen Anbieter zu kaufen. Und das heißt, da wird auch technisch noch einiges zu tun sein. Und am Ende, glaube ich, wird eigentlich die Nutzung eher noch komplizierter, weil es wird neben diesen Apps, die du schon erwähnt hast, wird es einfach noch eine weitere geben, wenn nicht sogar mehrere,
okay,
die dort dazukommen werden. Und von daher bin ich nicht ganz so euphorisch, was das Thema anbelangt. Du kannst es nicht verhindern, aber am Ende, glaube ich, wird es nicht zu einer günstigeren Lösung führen, an Ladestationen zu laden.
Okay, also lasse ich meine Apps lieber auf dem Handy, lösche die noch nicht direkt.
Was, glaube ich, passieren muss, ist, der Wettbewerb, der aktuell an der Ladestation herrscht, der ist nicht fair. Das heißt, was nicht der Fall ist, es gibt keine Transparenz über Ladepreise im Ad-Hoc-Bereich. Das heißt, Kunden wissen gar nicht, wo sie günstig laden können. Die Apps, die heute auf dem Markt sind, die decken nicht deutschlandweit mit Ad-Hoc-Preisen ab. Das heißt, die Roaming-Apps, mit denen du überall laden kannst, die haben zwar möglicherweise einen günstigen Tarif für das eigene Ladenetz, aber bei den Fremdnetzen ist es so, dass Staffelpreise dort genutzt werden. Und die sind tendenziell höher als das, was der Ad-Hoc-Preis ist an der Ladestation. Das heißt, eigentlich müsste es möglich sein, zukünftig, das wäre eine Verbesserung, dass ich mit einer App überall laden kann und dort die Ad-Hoc-Preise bekomme. By the way, das machen wir in Pampso. Wir sind zwar nicht derjenige, der die meisten Ladestationen in der App drin hat, aber wir leiten die Ad-Hoc-Preise 1:1 durch. Und du zahlst im Prinzip den gleichen Preis, den du zahlen würdest, wenn du an die Ladestation gehst und deinen QR-Code scannst und dann lädst. Also das war damals auch ganz bewusst von uns so gemacht, dass wir hier nicht mit Staffelpreisen oder künstlichen Tarifen arbeiten.
Ja, nee, sehr guter Punkt. Ich glaube, da ist auch dem meiste Arbeit noch zu tun. Man kennt es von der Tankstelle, da kann man mit einer Kreditkarte laden. Man sieht den Preis, wenn man hinfährt und kann sich überlegen, ob man da lädt. Und beim Laden einmal das Thema Transparenz, wenn man nicht vorher weiß genau, was es kostet, man kann es natürlich rausfinden, aber wenn das nicht gut sichtbar ist in der App oder man muss verschiedene Apps durchgehen und dass es vereinfacht wird, dass man halt nicht wirklich so viele verschiedene Apps haben muss, Ladekarten. Ja, also ich glaube, da ist ein viel größerer Grund als die Abdeckung der Ladestationen. Das ist nicht mehr das Thema, aber die Vereinfachung, das sollte auf jeden Fall angegangen werden.
Und vielleicht auch noch ein Punkt, jeder von uns will, wenn er heute auf der Fernstrecke lädt, an einem möglichst schönen Standort mit super Verpflegung, mit Dach, mit allen Möglichkeiten. Du willst deinen Hund irgendwie ausführen. Das soll irgendwie angenehm sein. Und wir sind von der Tendenz her immer noch so, dass wir das zwar gerne mitnehmen, aber nicht berücksichtigen, dass dort auch Geld reingeflossen ist, sozusagen, um diese Ladestation in einer angenehmen Umgebung bereitzustellen. Ich glaube, wir müssen auch da in die Denke reinkommen, jetzt nicht, wenn ich täglich am Schnelllader lade. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Aber wenn ich auf der Fernstrecke bin, dann kostet eben die Kilowattstunde mehr, weil einfach der Service, abgesehen vom Strom, natürlich auch einen Preis hat. Und ich glaube, an der Stelle sollten wir bereit sein, da auch fair in der Bepreisung und in unserem Verständnis zu sein.
Ja, nee, sehr guter Punkt. Und Schnelllader ist, glaube ich, auch die gute Überleitung zu unserem Abschlussthema. In der letzten Folge habe ich schon mit Lisa Bohm über das Megawatt-Charging gesprochen und jetzt kommt passenderweise die Meldung wieder aus Electrive. Phoenix Contact präsentiert CCS-Stecker für 1000 Kilowatt. Und zwar wurde das auf der Power to Drive vorgestellt. Das Interessante ist, jeder kennt die verschiedenen Ladestecker. Man kennt den AC-Stecker und den CCS-Stecker, den die meisten Autos inzwischen haben fürs DC-Laden. Nun gibt es aber auch darüber noch normalerweise einen MCS-Stecker, der vor allem für die Trucks ist. Und wer den schon mal gesehen hat, das ist wirklich ein großes, schweres Gerät. Jetzt ist das Neue, dass mit dem CCS-Stecker, so wie die meisten Autos, die jetzt fahren, das haben, theoretisch oder von Phoenix Contact auch schon vorgestellt, bis zu einem Megawatt geladen werden können. Und zwar mit 1000 Ampere und 1000 Volt. Sehr schöne Zahlen, kann man sich gut merken. Es ist zwar nur ein Boost, aber es können dauerhaft auch bis zu 800 Kilowatt geladen werden. Ja, auf jeden Fall sehr spannendes Thema. Jetzt die Frage, ist das überhaupt relevant für die Fahrzeuge? Wir haben es in der letzten Episode, wie gesagt, besprochen, dass die Fahrzeuge jetzt auch kommen. Nicht nur LKWs, die das können, sondern auch PKWs in Zukunft. Ist das überhaupt ein relevantes Thema oder könnte man sich da mit Adaptern sonst auch aushelfen? Wie wichtig ist, dass ich die richtigen Stecker vielleicht auch bei euch in der App dann aufwählen kann? Also wie relevant ist das Thema oder ist es einfach nur, dass es praktischer ist? Es wird auch erwähnt, dass es leichter wird durch die Kühlung oder durch das ganze Konzept als dieser große Stecker. Wie siehst du das Thema?
Also ich glaube, jedem ist bewusst, dass mehr unterschiedliche Stecker eher schlecht sind. Bestes Beispiel die Entwicklung im USB-Bereich. Da haben wir uns, glaube ich, jahrelang geärgert über die Mini, Micro, you name it, sind jetzt bei USB-C angekommen und das tendiert zu einem Standard, der, glaube ich, auch die nächsten Jahre noch bestehen bleibt. Genauso sehe ich es eigentlich auch im Elektrobereich. MCS hat seinen Einsatzzweck. Also MCS kann im Maximalbereich mit 3,7 Megawatt oder so laden. Das sind für mich absolut Spezialanwendungen, die sowas brauchen. Also kann ich mir gut vorstellen, dass bei Schiffen und bei schweren Baumaschinen und irgendwelchen Spezialanforderungen, du solche Ladeleistungen brauchst, weil du dementsprechend eine große Batterie hast. Im LKW-Bereich würdest du bei großen Schwerlastern wahrscheinlich beide Varianten irgendwie sehen, zumindest zukünftig. Ich glaube, was diese Möglichkeit jetzt ergibt, ist, dass du einfach eine größere Flexibilität hast. Also das Interessante ist ja, Ladestationen mit möglichst breiter Nutzung zu versehen, unterschiedlichste Typen. Und MCS hat schon Anforderungen, die anders sind als ein CCS-Lader. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses nach oben Schieben dieser Maximalleistung für viele Lkw-Hersteller durchaus eine Variante ist. Ich kenne keinen Truck aktuell, der nicht mit den 1000 Kilowatt oder 800 Kilowatt zufrieden wäre. Das geht natürlich weiterhin nach oben, aber ich glaube, für den Großteil der Anwendungen wäre das ein vernünftiger Ansatz. Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, die Dinger sind wesentlich kleiner. Jeder, der mal so einen MCS-Stecker hatte, das ist also CCS und Steroids sozusagen. Und es fühlt sich irgendwie doch einfacher und angenehmer an. Problem wird natürlich sein, und da zielt natürlich Phoenix Contact drauf, dass sie dort einen Wettbewerbsvorteil haben. Du musst natürlich die Ladestation dann dementsprechend auch mit den Steckern ausstatten. Aber Phoenix Contact, soweit ich das weiß, ist fast der Einzige, der bei den großen Ladestationen auch die Stecker bereitstellt. Ja. Insofern natürliche Wahl.
Ja, genau, so beim NCS sind die auch schon dabei. Aber ich glaube, dieses Thema, was du gesagt hast, Flexibilität, ist da sehr spannend. Und da schließt sich wieder ein bisschen der Kreis mit dem, was du vorher angesprochen hast, der Ventabilität der Ladestationen. Weil nur wenn sie auch gut ausgelastet wird und wenn sie dann vielleicht durch PKW und LKW ausgelastet werden kann, dann lohnt sich es auch. Exakt. Und ist auch wieder interessanter für Anbieter von Ladestationen, es auszubauen, wenn es sich schneller lohnt. Also ich glaube, das kann da auf jeden Fall ein sehr guter Hebel zu sein. Ich habe mich bei den 1000 Volt nur kurz gefragt, ihr heißt 800 Volt, müsst ihr euren Namen jetzt umändern oder wie kommt der Name überhaupt bei euch zustande?
Ja, wir hatten bewusst versucht, irgendwie einen Namen unabhängig vom Produkt irgendwie zu finden, um nicht zu eingeschränkt zu sein, was unser Produkt betrifft, weil du veränderst ja schon mal das, was du dann eigentlich machst, was bei uns passiert ist, aber die Ladeplattform heißt inzwischen auch Pump Connect, also hat auch Pump wieder im Namen drin. Ja, 800 Volt war damals quasi so die Zukunft. Inzwischen sehen wir nach oben hin keine Grenzen. Einen Punkt würde ich gern bei dem LKW-Thema noch machen, weil mir das wichtig ist. Das geht sehr stark gerade bei den verschiedensten Veranstaltungen. Redet mal über das Thema E-Truck Charging und sagt den Zuhörern auch nochmal bisschen die Relevanz dieses Themas nahezubringen, unabhängig davon, ob das jetzt CCS oder MCS ist.
Okay.
Ich weiß nicht, ob jedem bewusst ist, was für ein Impact oder was für eine Bedeutung der Schwerlastverkehr bei unserer CO2-Belastung hat.
Ja.
Ungefähr 2% aller Verkehrsteilnehmer sind LKWs, von allen, die auf der Straße unterwegs sind. 25% der CO2-Ausstöße, die im Verkehrsbereich auf der Straße passieren, sind durch LKWs verursacht. Das heißt, der Hebel dort, was die Elektrifizierung betrifft, der ist immens. Und der zweite Vorteil ist, es wird sehr viel schneller passieren, als das im PKW-Bereich der Fall ist, weil die Fahrzeuge sehr viel schneller drehen, also sprich angeschafft werden und dann wieder neu beschafft werden. Das heißt, du wirst sehr viel schneller einen Ersatz für die klassischen Diesel-LKWs durch elektrifizierte LKWs haben. Und das macht das Thema so interessant, weil du sehr gezielt mit sehr gezielten Investitionen, sowohl im Fahrzeugbereich als auch in der Infrastruktur, sehr einen großen Hebel hast, was die CO2-Belastung betrifft. Und der Verkehrsbereich ist der einzige Bereich aktuell, der CO2-seitig nicht fällt. Energie, Heizung, Industrie, CO2-Belastung geht nach unten. Im Straßenverkehr, im Verkehrbereich geht es nach oben. Also muss unbedingt was getan werden.
Ja, eine sehr, sehr interessante Beobachtung. Das deckt sich auch sehr, sehr genau mit dem, was wir jetzt erleben. Also bei uns bei Elbwire, wo wir Ladestationen planen, dass wir immer mehr sehen, dass das Thema Logistik und LKW auf das Thema aufspringt und da wird ja auch sehr stark nach TCO gerechnet und da wird dann gemerkt, okay, wenn ich durch den Strom, den ich günstiger bekomme als den Diesel oder Benzin pro gefahrener Kilometer, dass sich das dann auch der höhere Anschaffungspreis, den die Fahrzeuge aktuell noch haben, dann doch wieder lohnt. Deswegen, ja, ich glaube, aus dem Bereich Logistik, LKW wird sehr viel kommen für das Thema, was die Elektromobilität voranbringen wird. Und da der Hebel, wie du sagst, auch da sehr groß ist. Das wurde auf der Power2Drive vorgestellt. Jetzt würde ich zum Abschluss vielleicht auch nur noch mal fragen, ist dir da irgendwas Besonderes aufgefallen? Hast du da noch ein Highlight mitgenommen? Aus meiner Sicht wurde es immer mehr und schneller. Die Ladeleistungen wurden höher. Wir haben gerade darüber gesprochen. Die Ladesysteme wurden effizienter, Satelliten-Charger-Systeme. Aber bei mir ist jetzt nicht die eine große Technologie oder Innovation hängen geblieben, sondern dass alles ein bisschen professioneller und effizienter wird? Oder wie hast du das gesehen?
Absolut. Ich glaube, jemand, der sich nicht mit diesen Themen auseinandersetzt, also die Power2Drive ist ja eine Messe in der Messe. Das Solar war im Prinzip sozusagen der Nukleus von dieser Ausstellung. Also das ganze Thema erneuerbare Energien. Und das ist inzwischen gewachsen in alle Richtungen, was Energie betrifft, als auch was Ladeinfrastruktur, die Nutzung betrifft. Ich glaube, was die Öffentlichkeit verwundern würde, zu sehen, wie groß diese Messe ist,
ja,
und wie viele Experten und Leute dorthin gehen, also europaweit, muss man sagen. Und das würde, glaube ich, vielen auch so diese Skepsis nehmen hinsichtlich, wie sieht denn die Zukunft aus und wie sieht denn Energieerzeugung in der Zukunft aus? Weil du siehst, dass dort einfach Tausende von Industrien an dem Thema arbeiten und das inzwischen ein relevanter Bereich unserer Wirtschaft ist. Das ist das eine, was, glaube ich, bemerkenswert ist. Und das andere ist tatsächlich diese Kopplung dieser verschiedenen Sektoren, die mehr und mehr kommt. Also es geht nicht nur darum, möglichst schnell irgendwo zu laden. Es geht darum, möglichst effizient mit geringem Netzanschluss, mit Solarenergie, Batteriespeichern, optimales Ladeerlebnis zu haben und in Summe diese Energiewende hinzubekommen bei gleichzeitigem Netzausbau und Dunkelflaute und you name it. Also im Prinzip ein sehr komplexes Thema. Der Strom kommt halt leider nicht mehr einfach nur aus der Steckdose, sondern wir müssen mehr tun, um Energie heute verfügbar zu machen. Aber man sieht, es gibt für alles Lösungen und weniger Politik, mehr Ingenieurwissen und Pragmatismus ist, glaube ich, hier der Schlüssel zum Glück.
Genau, das Thema Sektorenkopplung ist ja das Zauberwort. Das ist, könnte man noch eine ganze Folge darüber machen. Machen wir dann demnächst bestimmt. Vielleicht nicht zu viel Werbung für die Power-to-Drive machen, sonst gibt es bald gar kein Hotelzimmer mehr in München um die Zeit. Aber ist schon beeindruckend, wie es gewachsen ist und wie professionell das inzwischen alles vonstatten geht. Und dann wären wir auch schon am Ende. Dann würde ich sagen, danke, dass du dabei warst. Wünsche euch natürlich viel Erfolg weiterhin bei Pump. Ich werde es weiterhin nutzen und danke allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in einem Monat. Tschüss.
Danke, Thorsten. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.